Gefühlserben, der Podcast. Wir entschlüsseln die geheime Macht unserer Herkunft. Und wir schauen uns an, was uns die Wissenschaft dazu erzählen kann. Ich bin Sven Rohde, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Hallo. Stellen wir uns für einen Moment etwas Wunderbares vor. Unsere Großeltern und Eltern, ihre Geschwister, deren Kinder und Freunde, sie alle hätten keinen Krieg erlebt. Keiner von ihnen wäre getötet, verletzt oder traumatisiert worden. Keiner hätte andere getötet, verletzt oder traumatisiert. Niemand hätte fliehen und unter prekären Bedingungen eine neue Existenz aufbauen müssen. Stellen wir uns auch vor, die Deutschen hätten damals keinen Völkermord begangen. Weder jüdische Menschen, Sinti und Roma, Homosexuelle, Zeugen Jehovas, noch politisch Andersdenkende wären verfolgt und ermordet worden. Und kein, wirklich kein Mitglied in unseren Familien wäre an diesen Verbrechen beteiligt gewesen. Schließlich unsere Städte und Dörfer, meine Heimatstadt Hamburg, sie wären unbeschadet geblieben. Wenn wir uns dieses ganz und gar Wunderbare einen Moment vorstellen, wie ginge es uns dann? So vollkommen frei von Kriegstraumata, Trauer und Schuldgefühlen, selbsterlebten und transgenerational übertragenen. Wie sähen unsere Leben aus? Unsere Familien, Partnerschaften, Berufskarrieren, unsere Gesellschaft. Es ist nicht allzu verwegen, wenn ich behaupte, sehr, sehr anders. Gesünder, entspannter, kooperativer, gelassener, freundlicher. So also, wie sich die allermeisten von uns ihr Leben wünschen. Wir haben natürlich erlebt, ja, erlitten, wie sich stattdessen das dunkle Erbe der deutschen Geschichte und die belasteten Gefühlserbschaften unserer Familien zwischen uns und unser Ideal von einem guten Leben gestellt haben. Das ist kein Grund dafür, dieses Ideal zu verabschieden, finde ich. Die Frage, die mich seit langem bewegt, wie können wir es dennoch erreichen, trotz und im Angesicht dieser Gefühlserbschaften? Dazu möchte ich ein paar Gedanken und Erfahrungen, auch sehr persönliche, mit euch teilen. Und damit herzlich willkommen zu dieser 42. Folge von Gefühlserben. Der 80. Jahrestag des Kriegsendes, den wir in diesem Jahr begehen, war der Impuls für diesen Podcast. Am 8. Mai 1945 um 23:01 trat die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht in Kraft. Sie beendete den Zweiten Weltkrieg und die Herrschaft der Nazis in Europa. 60 Millionen Menschen waren getötet, zahllose Städte, Dörfer und Landschaften verwüstet. Wie viele Überlebende traumatisiert waren, hat niemand gezählt. Wenn wir in diesem Jahr den 80. Jahrestag begehen, wenn der Bundespräsident eine Rede hält, wenn zahlreiche Veranstaltungen an die unterschiedlichsten Aspekte dieses welthistorischen Datums erinnern, ist es einfach ein weiterer Gedenktag, der mehr oder weniger routiniert begangen wird? Oder hat er doch eine über den Tag hinausweisende Bedeutung? Meine ganz persönliche Meinung, es ist ein sehr bedeutender Tag. Denn er ruft uns in Erinnerung, was damals war, wie dieses Inferno, dieses Man-Made Disaster zustande kam und was wir seither gewonnen haben. Eine kostbare Zeit des Friedens, der Freiheit und der Demokratie, die freilich aus vielen Ecken der Welt unter Druck geraten ist, ja, auch aus unserer Gesellschaft heraus. Der Kampf darum, welche Bedeutung die deutsche Verantwortung für Krieg und Völkermord heute noch haben sollte, ist wieder aufgeflammt. Das hätte ich mir vor einigen Jahren nicht vorstellen können. Sichtbares Zeichen dafür sind die 20,8% Wählerstimmen für die AfD bei der Bundestagswahl in diesem Jahr, jener Partei, zu deren ideologischem Kern der Geschichtsrevisionismus gehört, das Bestreben, die Verbrechen der Nazis zu bagatellisieren. Sie und ihre Wählerschaft verleugnen nicht das Grauen jener Jahre, aber sie tut so, als sei das heute vollkommen irrelevant. Aber das ist es nicht. Die Spuren, die jene Zeit in vielen Millionen Seelen hinterlassen haben, sind nicht getilgt. Sie wirken fort. Der Psychoanalytiker Michael Ehrmann, 1943 geboren, schrieb, dass jeder Krieg immer ein generationenübergreifendes psychosoziales Inferno darstellt. Überall auf der Welt zerbrechen Kriegstraumatisierungen die Seelen der Großeltern, der Eltern und der Kinder. Krieg hat überall die gleichen Wirkungen und Folgen. Er schlägt unheilbare Wunden. Und weil das Leben an ihnen zerbrechen kann, darf er kein Mittel der Politik sein. Wir wissen, es gibt Machthaber und ihre Gehilfen, die sehen das völlig anders. Als mein Vater 19 wurde, war das auch so. 1941, also im dritten Jahr des Zweiten Weltkriegs, wurde er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Kurt für die Wehrmacht rekrutiert. Zunächst wurden beide bei Kopenhagen stationiert, dann einmal durch ganz Europa gefahren und auf die Krim verlegt. Dort erkrankten sie im März 1942 an Scharlach und kamen in Quarantäne. Der eine, Kurt, wurde früher gesund als sein Bruder, Gerd. Eine schicksalhafte Wendung, denn so trennten sich ihre Wege in unterschiedliche Einheiten. Gerd, mein Vater, überlebte, zweimal schwer verletzt. Kurt überlebte nicht. Er liegt heute auf der Kriegsgräberstätte Rakvere in Estland begraben. Ich selbst wurde im Januar 1961 geboren, also keine 16 Jahre nach Kriegsende. Dass der Krieg unsere Familie schwer getroffen hatte, war mir immer bewusst gewesen. Meinem Vater war in einem Feldlazarett in Russland sein linker Unterarm amputiert worden. Er kämpfte sein Leben lang verbissen mit den Einschränkungen, die ihm das auferlegte. Wie viel größer der Verlust durch den Krieg aber eigentlich war, wie sehr der Tod des Zwillingsbruders Kurt immer auf unserer Familie gelastet hatte, das war nie ein Thema. Über Kurt wurde nicht gesprochen. Über die Jahrzehnte klaffte eine Leerstelle in der Familie und sein Fehlen bestimmte unser Leben mehr als vieles andere. Meines, indem ich auf die Leerstelle des fehlenden Zwillings gerutscht und in dieselbe Konkurrenz hineingeraten war, die einst die Brüder miteinander ausgefochten hatten. Aber natürlich reichten die Auswirkungen viel weiter. Wie sich alle von euch vorstellen können, die sich mit dem Thema der Kriegsfolgen in den Seelen schon mal befasst haben. Es gab dann noch den Vater der Zwillinge, er selbst Teilnehmer am Ersten Weltkrieg mit einer Verletzung am Bein, die nie heilte. Kein lieber Opa, ein herrischer Mann. Außerdem gab es während der Nazi-Herrschaft die sehr lebendige Angst in der Familie, die ins 19. Jahrhundert zurückreichende jüdische Herkunft eines Ahnen könnte Unheil bringen. Aber über all das wurde bei uns nicht gesprochen, auch später nicht. Da waren wir Rhodes ein ziemlich typischer Fall. Es war die Sprachlosigkeit über die wirklich wichtigen Themen, die von der Schwatzhaftigkeit über vieles Unbedeutende verdeckt wurde. Es wollte auch niemand wissen, wo eigentlich Kurt begraben liegt. Es dauerte bis 2016, 72 Jahre nach seinem Tod, bis er von seiner Familie besucht wurde, von meiner ältesten Schwester und mir, gemeinsam mit meinem Schwager und meiner Frau. Mir war die Lücke in der Familiengeschichte nach einem Burnout schmerzhaft bewusst geworden und ich hatte mich auf die Suche nach dem verschollenen Onkel gemacht. Es war leicht, ihn ausfindig zu machen. Eine Online-Anfrage beim Bundesarchiv reichte aus. Und so fuhren wir nach Rakvere, das früher Wesenberg hieß. Der Weg war weit. Er führte 1850 Kilometer von Hamburg durch Deutschland, Polen, Litauen, Lettland und Estland zu diesem Städtchen auf halber Strecke zwischen der estnischen Hauptstadt Tallinn und der russischen Grenze an der Narva. Aber noch unendlich viel weiter war der Weg durch die Zeiten. Nicht nur die Mauer in Berlin und der eiserne Vorhang mussten fallen, sondern auch die Mauern der Verdrängung. Als meine Schwester und ich vor der Granitplatte standen, auf der Kurts Name, sein Geburts- und sein Sterbedatum eingeprägt sind, war das ein sehr bewegender Moment. Er wirkt bis heute nach. Aber es dauerte auch nicht lange, da drängte sich mir der Gedanke auf, was hatte er hier eigentlich zu suchen, so weit von zu Hause? Er hätte nicht hier sein sollen. Auch nicht sein Bruder Gerd, mein Vater, der zu diesem Zeitpunkt des Krieges schon wieder in Hamburg war, auf mehrfache Weise gezeichnet für sein Leben. Wie erging es meinem Vater danach? Empfand er Scham, als Soldat auf einem Vernichtungsfeldzug getötet zu haben? Fühlte er sich schuldig, der Überlebende zweier Brüder zu sein, vielleicht sogar den Bruder im Stich gelassen zu haben? Versuchte er umso mehr, die Erwartungen seiner Eltern zu erfüllen? Suchte er den beruflichen Erfolg bei einer Tätigkeit im Ausland und das in Finnland, dem zu Estland nächstgelegenen Land diesseits des Eisernen Vorhangs? Was bedeutete all das für seine Rolle als Vater? Fragen, die ich ihm leider nie gestellt habe, die aber bei uns Nachkommen das Verständnis öffnen für die nie vernarbten Wunden in der Seele der Eltern. Die aber auch die Gefühle aus der eigenen Kindheit wachrufen, die demütigenden Späße, die ich als Junge zu ertragen hatte, die Angst davor, bei Fehlern erwischt zu werden, die Gewissheit, Probleme mit mir selbst abmachen zu müssen. Und an keinem Ort war der Schmerz stärker, das Mitgefühl intensiver als dort, wo das seinen Ausgang genommen hatte, auf einer Kriegsgräberstätte 1850 Kilometer fern der Heimat. All das hat sehr viel in Gang gesetzt. Ich habe begonnen, über diese Themen erst zu schreiben, dann zu sprechen, habe etliche Workshops gegeben und mittlerweile viele, sehr viele Menschen kennengelernt, deren Familien auch vom Krieg, vom Holocaust, von Flucht und Vertreibung gezeichnet, manche zerstört wurden. Jeder und jeder von ihnen ist der lebendige Beweis dafür, wie stark transgenerationale Übertragungen ein Leben prägen können. Und weil es mittlerweile immer mehr junge Menschen sind, die ich in Coachings und Workshops kennenlerne, kann ich aus eigener Anschauung sagen, es hört nicht von selbst auf. Wir müssen uns schon darum kümmern. Wie stark diese transgenerationalen Weitergaben, diese Gefühlserbschaften, das Leben der Nachfahren bestimmen können, ist in der Forschung umfangreich belegt. Zuerst bei den Kindern der Holocaust-Überlebenden, später auch bei deren Kindern sowie bei den Nachfahren der Täter und Täterinnen. Zum Gefühlserbe können sowohl traumatische Erlebnisse und unbetrauerte Verluste als auch Schuldgefühle gehören. Die Übertragung trägt dabei nicht nur einen individuellen, sondern ebenso einen systemischen Aspekt in sich. Auch Bindungsmuster innerhalb von Familien überdauern oft mehrere Generationen. Eindrucksvoll die Schilderung der Tochter einer Frau, die als Mädchen aus Ostpreußen fliehen musste. Ich habe mich immer gefragt, warum meine Mutter so hart zu uns Kindern war. Wenn ich weinte, wurde ich in eine Kammer gesperrt. Bei Krankheit musste ich trotzdem zur Schule, sogar mit einer beginnenden Lungenentzündung. Dann fand ich ein Tagebuch meiner Großmutter von der Flucht 1945. Meine Mutter war damals 12 Jahre alt. Die Großmutter schrieb: Die Kindheit meiner Tochter ist mit dem heutigen Tag beendet. Ich muss sie jetzt zwingen, erwachsen zu sein. Jede Gefühlsduselei gefährdet unser Leben. Wenn wir durchkommen wollen, dürfen wir nicht mehr weinen. Das hat mir das Verhalten meiner Mutter verständlich gemacht. Gefühle zeigen, Gefühle haben, das ging nicht. Und die Gefühle ihres Kindes, meine, wurden zur Gefahr für ihre traumatisierte und verschlossene Seele. Das Zitat stammt aus Bettina Albertis Buch »Seelische Trümmer«. All das hat weitreichende Folgen. Die Abwehr der Emotionen kann dazu führen, dass Gefühle überhaupt blockiert werden, auch die Freude. Zentrale Bereiche der Persönlichkeit können gleichsam einfrieren, die Beziehungsfähigkeit erstarrt. Das Leid des Kriegsheimkehrers, der Großmutter, die sexualisierte Gewalt erleiden musste, des gedemütigten, geprügelten Kindes, es sickert in das Familiensystem ein und schafft ein destruktives Muster von Bindung und Beziehung, eine potenziell traumatisierende Atmosphäre. Die Gefühlskälte in Familien, in denen viele von uns aufwuchsen, die cholerischen Ausbrüche, immer auch wieder die Gewalt, seelisch oder körperlich, hat hier ihren Ursprung. Eine amerikanische Studie belegt einen engen Zusammenhang zwischen belastenden Erfahrungen der Kindheit und späteren Gesundheitsrisiken, körperlichen Erkrankungen und psychischen Störungen. Die Traumatisierung in der Kindheit zeigt oft erst Jahrzehnte später ihre Wirkung, das allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit. Was ihre Behandlung erschwert, die Zusammenhänge zwischen den Symptomen und ihrer Jahrzehnte zurückliegenden Ursachen sind den PatientInnen in der Regel nicht bewusst, vielen ÄrztInnen und TherapeutInnen freilich auch nicht. Der Traumatologe Bessel van der Kolk schreibt: Niemand möchte sich an ein Trauma erinnern. In dieser Hinsicht unterscheidet sich die Gesellschaft nicht von den Traumatisierten selbst. Wir alle wollen in einer Welt leben, die sicher, beherrschbar und berechenbar ist, und Traumatisierte erinnern uns daran, dass dies nicht immer zutrifft. Um Traumata zu verstehen, müssen wir unseren natürlichen Widerwillen überwinden, uns mit dieser Realität auseinanderzusetzen, und wir müssen den Mut entwickeln, uns die Zeugnisse von Trauma-Überlebenden anzuhören. Das kann tatsächlich immer wieder sehr belastend sein, aber es hilft. Das habe ich so oft erlebt. Ich kann sagen, dass mein Weg durch diese Gefühlserbschaften, zuerst der eigenen Familie, später der Menschen, mit denen ich arbeite, sehr viel ermöglicht hat. Entwicklung, Mitgefühl, inneren Frieden, ja auch Freude und das Bewusstsein dafür, wie kostbar all das ist, was wir in Deutschland erreicht haben, trotz aller berechtigten Kritik an allem Möglichen. An einem Tag wie dem 8. Mai, zumal 80 Jahre nach diesem Tag der Befreiung, ist mir das sehr präsent. Die Aufgabe besteht freilich fort, dass wir uns die individuellen genauso wie die kollektiven Traumata ins Bewusstsein holen. Wie kann das gelingen? Indem wir wahrnehmen, wie Gefühlserbschaften aus jener Zeit von vor 80 Jahren in unserer Gesellschaft weiterleben, Es ist alles noch da. Wir können es spüren, wenn Menschen, die deutlich nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurden, nach dem Überfall der Russen auf die Ukraine den Impuls haben, sich im Keller einzuschließen, Vorräte zu horten, Fluchtrucksäcke zu packen. Wenn jüdische Deutsche sich hier nicht mehr sicher fühlen. Wenn Menschen mit Migrationshintergrund, die in Deutschland geboren wurden, aus Angst vor Abschiebung nicht mehr schlafen können. All das ist praktisch Alltag geworden. Die Wirkung der transgenerationalen Übertragungen, die seit ihrem Auftauchen in den Medien als individuelles Problem behandelt wurden, ist, wenn wir genauer hinschauen, längst zu einem gesellschaftlichen Problem geworden. Das Gefühlserbe der deutschen Geschichte ist präsent und der 8. Mai 2025 ist eine gute Gelegenheit, uns dessen bewusst zu werden. Schauen wir 40 Jahre zurück, dann wird die enorme Kraft spürbar, die in einem solchen Datum geborgen sein kann. Denn dann jährt sich ja auch jene Rede, die Bundespräsident Richard von Weizsäcker anlässlich des 40. Jahrestags des Kriegsendes gehalten hatte. Seine Worte damals, ich zitiere: Jeder Deutsche konnte miterleben, was jüdische Mitbürger erleiden mussten. Von kalter Gleichgültigkeit über versteckte Intoleranz bis zu offenem Hass. Wer seine Ohren und Augen aufmachte, wer sich informieren wollte, dem konnte nicht entgehen, dass Deportationszüge rollten. Die Fantasie der Menschen mochte für Art und Ausmaß der Vernichtung nicht ausreichen, aber in Wirklichkeit trat zu den Verbrechen selbst der Versuch allzu vieler, nicht zur Kenntnis zu nehmen, was geschah. Es gab viele Formen, das Gewissen ablenken zu lassen, nicht zuständig zu sein, wegzuschauen, zu schweigen. Als dann am Ende des Krieges die ganze unsagbare Wahrheit des Holocaust herauskam, beriefen sich allzu viele von uns darauf, nichts gewusst oder auch nur geahnt zu haben. Die Resonanz auf diese Rede war gewaltig. Keine politische Ansprache seither, so schreibt der Historiker Norbert Frey, hat ein ähnliches Maß an Beachtung und internationaler Anerkennung bekommen wie diese von Richard von Weizsäcker. Was war geschehen? Zum einen hatte von Weizsäcker an jenem 8. Mai 1985 höchstamtlich vom Tag der Befreiung für die Deutschen gesprochen und nicht mehr von einem Tag der Niederlage. Vor allem aber hatte er mit der Legende aufgeräumt, die Deutschen hätten vom Völkermord an den Juden nichts gewusst. Er sprach damals zu Menschen, die das Grauen noch selbst erlebt hatten, zu Tätern, zu Mitläufern und zu Opfern. Für viele Verfolgte war diese Rede eine späte Anerkennung ihrer Leiden und für die staatliche Erinnerungskultur ein Statement, hinter das es kein Zurück mehr gab. Dass es so bleibt, ist unsere Aufgabe. Weil ich an diesem Punkt immer wieder missverstanden werde, vielleicht auch willentlich, ich spreche nicht davon, dass wir immer noch schuldig seien. Schuld hat immer nur der Täter. Ich spreche aber von unserer Verantwortung. Und das umso mehr, weil nach 80 Jahren fast alle Zeuginnen und Zeugen dieser Zeit verstorben sind. Die Erlebnisgeneration ist fast nicht mehr da. Sowohl die meisten Familienmitglieder, die jahrelang jedes Gespräch über diese Zeit abgelehnt haben, sind verstorben, als auch jene, die uns mit ihren Erinnerungen gemahnt haben. Aber so ist die Folge der Generation. Aufgaben werden weitergereicht. Wenn es keine Zeitzeuginnen mehr gibt, dann müssen die Zweitzeuginnen übernehmen. Diejenigen, die zugehört haben, als die Menschen der Erlebnisgeneration ihre Geschichten erzählten, die diese Geschichten aufgeschrieben haben. Warum uns das weiterhin interessieren sollte? Weil es eben immer noch wirkt. Die Wissenschaft weiß, über wie viele Generationen Gefühlserbschaften weitergetragen werden. Aber jede Generation hat für sich auch die Möglichkeit, ihren Teil an ihrer Integration und Überwindung mitzuwirken. Michael Ehrmann, den ich eingangs schon zitiert habe, sagte: Ohne Erinnerungsarbeit gibt es kein Gefühl der Kontinuität des eigenen Lebens. Und ohne diese gibt es keine positive Identität. Andersherum bedeutet das: Wenn wir uns der Erinnerung stellen, dann können wir diese positive Identität aufbauen. Für uns persönlich, für unsere Familien, für unsere Gesellschaft und nicht zuletzt für die Zukunft, die unsere Kinder erleben werden. Um unseren Beitrag zu leisten, dass das Ideal eines gelingenden Lebens für sie Realität wird. Ich finde, dieser 80. Jahrestag des Kriegsendes und der Befreiung Deutschlands von der Nazi-Herrschaft ist dafür ein sehr guter Anlass. Das war die 42. Folge von Gefühlserben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, es hilft mir, wenn ihr diesen Podcast positiv bewertet und anderen weiterleitet. Und wenn ihr mögt, schaut mal auf meine Website svenrode.com. Es gibt eine Reihe neuer Termine für meine Workshops, zum Beispiel den Kompakt-Workshop zu Gefühlserbschaften am 22. Juni. Für die Coaches und TherapeutInnen unter euch, ich biete im Herbst eine Fortbildung zur Arbeit mit dem Gefühlserbe in Coaching, Therapie und Beratung an. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn ihr meinen Newsletter abonniert, hält er euch auf dem Laufenden über aktuelle Themen und Workshop-Termine. In der nächsten Folge geht es um ein Thema, das ich in vielen Gesprächen als Problem wahrnehme: unsere Sichtbarkeit. Die ist eng verbunden mit dieser Frage: Wie wichtig darf ich mich eigentlich nehmen? Mir fällt dazu sofort ein Spruch ein, den ganze Generationen von Mädchen ins Poesiealbum geschrieben bekamen. Und ich hoffe, dass es das heute nicht mehr gibt. Sei wie das Veilchen im Moose, sittsam, bescheiden und rein, und nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein. Was solche Sprüche mit uns machen und wie wir uns aus ihrem Bann befreien können, darum geht es in der 43. Folge von Gefühlserben. Es wäre toll, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bin Sven Rode, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Tschüss und bis zum nächsten Mal.